Also ich habe keine Ahnung, wie es euch geht. Aber ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre. Die meisten von euch vermutlich eher nicht, weil die meisten von euch noch nie in einer Berlinale Filmvorführung waren. Heute war große Programmpressekonferenz in Berlin. Wir wissen also jetzt, wer die großen Stars und was die großen Themen der 66. Internationalen Filmfestspiele von Berlin sein werden. Das ist natürlich daher auch heute eins der großen Themen in
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Berlinale Nummer 66 ist für mich tatsächlich jedes Jahr so ein klassischer Fall von Kinder, wie die Zeit vergeht, weil Berlinale war doch gerade erst irgendwie gefühlt letzte Woche. Ist aber nicht das Einzige zum Thema Gänsehaut heute Abend. Es startet auch ein neuer Kinofilm, der genauso heißt, Gänsehaut, auf Englisch Goosebumps. In der Hauptrolle Jack Black, umgeben von Monstern in diesem Film, gucken wir heute Abend rein. Dann müssen wir drüber reden, führt kein Weg dran vorbei. Der neue Till Schweiger Kinofilm Chiller of Duty. Manche sagen, es sei der neue Kino-Tatort. Die Macher sehen das ein bisschen anders. Wir gucken da rein und räumen mit den Gerüchten rund um diesen Film auf. Viele sagen nämlich vieles darüber. Dabei haben die meisten den Film gar nicht gesehen. Ich aber schon. Außerdem kommt eine leicht verschnupfte Inga Hinnenkamp vorbei und hat attraktive Filmnews der Woche angekündigt. Und in der Glotze läuft diese Woche auch mal wieder was Sehenswertes. Also eine Stunde Film jetzt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Ferhat Aslan sitzt in Haft in Metris. Und gleichzeitig läuft er durch Istanbul? Nein. Ich habe mich an den Motherfucker rangehängt und dir sofort eine E-Mail geschickt. Nick, du hast mir geantwortet.
Lenny. Lenny hat dir geantwortet.
Okay, ich gebe zu, es ist nicht ganz so einfach, in Chiller of Duty reinzukommen, wenn man die vorangegangenen Fernsehtatorte mit Till Schweiger nicht gesehen hat. Das hier ist jetzt der insgesamt fünfte, ist er aber auch wieder irgendwie nicht, weil sowohl Till als auch Regisseur Christian Albers ihn nicht wirklich als Tatort sehen, sondern eher als einen für sich stehenden Kino-Action-Film, der nur inhaltlich mit den Tatorten aus dem Fernsehen zusammenhängt. Und alle so, okay, worum geht's nur also? Till alias Nick Chiller ist im letzten Teil vor diesem Kino-Tatort, ich sag das jetzt einfach mal, damit wir alle wissen einheitlich, worüber wir hier reden, ist von der Polizei suspendiert worden, weil er ja nachdem seine Ex-Frau erschossen wurde, angefangen hat, auf eigene Faust, und Faust meine ich hier wörtlich, angefangen hat zu ermitteln oder besser gesagt, sich an dem Killer seiner Ex-Frau zu rächen. Das hatte mit Polizeiarbeit nichts mehr zu tun, da konnte ihm auch sein Kollege Yalçın Güma, wieder gespielt vom wirklich super witzigen Fahri Yardım, dann auch nicht mehr helfen. Und so als Chiller jetzt erfährt, dass seine Tochter Lenny, das war dieser kurze Ausschnitt eben, die spielt wieder Tills Tochter Luna, dass die nach Istanbul gereist ist, weil sie sich auch am Killer ihrer Mutter rächen will, muss er als Vater, als Ex-Cop und als Witwer natürlich auch hinterher. Also ab nach Istanbul, wo eine wirklich abgefahrene Serie von wildesten Verfolgungsjagden beginnt. Till alias Nick Chiller in bester Liam Neeson Taken-Manier, so über den Dächern der Stadt, jagt Hinweisen und auch kleinen bis großen Gangstern hinterher, weil Tochter Lenny mittlerweile in den Fängen eines Mädchenhändlerrings geraten ist. Ja, klar, dass Chiller sich in der korrupten Polizeiszene Istanbuls festfrisst, sogar dann dort im Knast landet und dann schließlich doch Kollege Yalçın hinterher aus Hamburg nachreisen muss, auch auf eigene Faust, um den Kollegen da irgendwie wieder rauszuboxen.
Danke, Yalçın.
Wofür?
Dafür, dass du gekommen bist und mich da rausgeholt hast.
Du bist fast abgekratzt.
Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass du mal so eine Aktion bringst.
Wieso denn nicht?
Wieso nicht? Weil du ein kleiner Korinthenkacker bist manchmal.
Ja, manchmal.
Trotzdem wollte ich dir mal sagen, dass ich dich lieb hab.
Auch das gibt's in einem Till Schweiger Kinotatort. Es wird sich lieb gehabt zwischen den Kollegen. Fahri Yardım, kann man nicht oft genug sagen, wird wirklich in jedem dieser Filme an Till Schweigers Seite besser und besser. Der Typ hat so einen furztrockenen, mit so einer Leichtigkeit gespielten Humor. Ist wirklich ein Hammer. So, ich hatte vorhin schon mal kurz und beiläufig das Stichwort Taken fallen lassen. Und jetzt kann ich's ja sagen, das war überhaupt nicht beiläufig, das war ganz genau ausgesucht. Denkt an Taken 1 mit Liam Neeson zurück, ne? Tochter macht Urlaub mit Freundin und gerät in die Fänge eines, ja, Mädchenhändlerrings. Papa zieht los, um die bösen Jungs alle im Alleingang auszuschalten und die Tochter zu retten. Und dann Taken Teil 2, ähnliche Story, nur dieses Mal sind er selbst und seine Ex in Gefahr. Das Ganze spielt im zweiten Teil aber in, tada, Istanbul. So. Diese Ähnlichkeit zu Taken ist genauso wenig von der Hand zu weisen wie einzelne Elemente aus klassischen Bond-Filmen. Also Till darf hier in Chiller of Duty, darf auch ein bisschen 007 sein, er darf aber auch noch ein bisschen Bruce Willis sein, von allem etwas. Und da schreien dann die Ersten schon wieder übermäßig laut, ist doch alles geklaut, finde ich ehrlich gesagt nicht. Wenn wir mal kurz versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen, ne? Als wir in Deutschland angefangen haben, amerikanische Komödien zu kopieren, und das haben wir, wie die Bescheuerten gemacht, spätestens seit den 80er Jahren, fanden das alle irgendwie erfrischend. Endlich mal weg von diesem verstaubten 70er Jahre Humor, den wir in Deutschland hatten, endlich mal auch in Deutschland so ein bisschen mehr internationale Komödie. Bei Actionfilmen war das bisher dagegen immer so, dass alle gesagt haben, können wir Deutschen nicht, zumindest nicht so wie die Amis. Hat ja auch eigentlich gestimmt. Das ändert sich aber tatsächlich mit diesem Film. Ich bin mit Sicherheit inhaltlich nicht mit allem einverstanden bei Chiller of Duty. Da gibt es maßlose Übertreibungen im Film in Sachen Action, in Sachen Thriller, auch Gewaltszenen, wo ich dachte, boah, eine ganze Stufe drunter hätte vollkommen ausgereicht. Da kippt der Film an so ein paar Stellen sogar fast unfreiwillig so ein bisschen ins Alberne, inhaltlich. Aber Taken 2, mein Beispiel von eben, um das mal kurz in Relation zu stellen. Taken 2 hat damals 48 Millionen Dollar gekostet. Für Chiller of Duty hatten Till und Christian Albert gerade mal 8 Millionen. Und der sieht im Kino auf der Leinwand wirklich kein Deut billiger oder weniger nach Action aus. Das ist der eigentliche Hammer. Dass die beiden es wirklich endlich geschafft haben, mit einer Handvoll Kohle und ganz exakter Planung einen deutschen Actionfilm ins Kino zu bringen, der in der Hinsicht wirklich neuen Standard setzt, der innerhalb des Genres absolut zieht, der spannend ist und bis zum Schluss bleibt, der super gedreht und geschnitten ist, selbst die Effekte sind gut. 8 Millionen, und die haben unter anderem in Istanbul und auf dem Roten Platz in Moskau gedreht. Ob ihr den Film jetzt inhaltlich aushaltet oder ob euch das einfach mehrere Schippen zu viel aufgelegt ist, gute Frage. Ich fand's grenzwertig, habe ich eben schon betont, aber endlich gibt es für ein Minimum der Kohle, die Hollywood für sowas ausgibt, einen deutschen Actionfilm, der internationalen Standard hat, der nicht nach Alarm für Cobra 11 oder so einem Scheiß aussieht. Und dafür haben die Macher Till Schweiger und Christian Albert tatsächlich meinen Respekt. Chiller of Duty ist jetzt ab Donnerstag im Kino. Nächste Woche ist Till Schweiger unser Gast hier in Eine Stunde Film. Da reden wir über alles, über den Tatort, über ihn, übers sich in der Öffentlichkeit aufregen, über soziale Netzwerke, freue ich mich sehr drauf. Ob Chiller of Duty euer Ding ist oder nicht, bleibt letzten Endes, aber wie bei jedem Film, ganz allein eure Entscheidung. Wenn ihr sehen könntet, wie ich hier gerade sitze, ne, im Studio, ich bin gerade der Albtraum für jeden Finanzbeamten. Nicht, weil ich hier nebenbei meine Steuererklärung mache, sondern weil ich um mich herum ungefähr 40 Zettel drapiert habe und jetzt versuchen werde, mit euch hierüber zu reden. Kann mich an der Musik nicht satt hören. Für die, die den Anfang der Sendung verpasst haben sollten, shame on you. Das ist das Intro, was vor jedem Berlinale-Film läuft, der gezeigt wird. So ein ganz schönes Intro, so mit Rot und Gold. Und dann, ihr müsstet es sehen können, aber gut, viele von euch, ich nehme euch das nicht persönlich übel, schaffen es halt auch nicht zur Berlinale. Außerdem ist es auch wirklich in jedem Jahr nicht so einfach, an eins der 300.000 Publikum-Tickets zu kommen. Da muss man sich teilweise sehr geduldig stundenlang in irgendwelchen Schlangen anstellen. Und das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Warum reden wir darüber? Ganz einfach, weil heute nämlich die offizielle Programmpressekonferenz der 66. Internationalen Filmfestspiele von Berlin abgehalten wurde. Programmpressekonferenz, auch so ein furchtbares deutsches Wort, aber es sagt uns einfach in jedem Jahr, dass es von da an wirklich nur noch wenige Tage sind, bis es losgeht mit der Berlinale, und es ist die Pressekonferenz, bei der sich Festivaldirektor Dieter Kosslick vor die versammelte Presse stellt und es sich selbst nicht nehmen lässt, das Motto der Berlinale auszugeben und zu sagen, unter welchem Schlagwort, unter welcher Überschrift die Filmfestspiele in diesem Jahr firmieren sollen, und das hat er natürlich auch heute wieder getan.
Das Oberthema des diesjährigen Wettbewerbs, aber wir wollen es auch über die Berlinale stellen, ist das Recht auf Glück. Und wir haben die Filme versucht, man soll es ja nicht mit Gewalt tun, aber wir haben es versucht, die Filme ein bisschen zuzuordnen zu diesem Oberbegriff, weil wir glauben, dass es ein großer Wunsch ist weltweit der Menschen, dass sie nicht nur das Recht auf Glück haben, sondern dass sie das Recht auf eine Heimat haben, auf Liebe, auf Selbstbestimmung, auf Arbeit, auf Leben und vor allen Dingen, das werden wir gleich noch sehen, auf Überleben.
Ganz klare Anspielung, natürlich auch in der Berlinale in diesem Jahr auf die weltweite Flüchtlingssituation. Auch das wird natürlich Thema in einigen Filmen sein. Ich versuche mal, euch ein bisschen Statistik zu liefern, ohne euch dabei in Grund und Boden zu langweilen. Insgesamt haben wir 23 Filme dieses Jahr im Wettbewerb. Außer Konkurrenz laufen davon 5, das heißt, es sind unterm Strich dann noch 18 Filme, die übrig bleiben, die um den goldenen und die diversen silbernen Bären streiten. Ein paar davon habe ich schon mal mir angestrichen. 24 Wochen ist ein Film mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel. Bjarne Mädel kennt ihr unter anderem aus Stromberg. Da spielt er diesen total bescheuerten Ernie, der von Stromberg immer fertig gemacht wird. Parallel ist aber auch der Tatortreiniger, was eine großartige Serie ist. Den Film freue ich mich. Dann ist ein Film im Wettbewerb Alone in Berlin. Ist ein Wiedersehen mit Emma Thompson, mit Brandon Gleeson und mit Daniel Brühl, der ja im vergangenen Jahr in der Berlinale noch in der Jury gesessen hat. Dieses Jahr ist er wieder als Schauspieler im Wettbewerb dabei. Genius habe ich mir rausgeschrichen. Ist ein Film mit Colin Firth, Jude Law und Nicole Kidman. Und Midnight Special bin ich auch sehr gespannt drauf. Neuer Film von Jeff Nichols, unter anderem mit Joel Edgerton und Kirsten Dunst und Adam Driver, den wir ja aktuell im Kino haben als Bösewicht, als neuen Bösewicht im Star Wars Teil 7, das Erwachen der Macht, habe ich mir quasi aus dem Wettbewerb rausgestrichen. Außer Konkurrenz laufen unter anderem She-Ruck, ist der neue Film von Spike Lee. Da spielen unter anderem Wesley Snipes und Samuel L. Jackson mit. Und der Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale, auch außerhalb der Konkurrenz, Hail Caesar. Das ist der neue Film von den Coen-Brüdern Joel und Ethan mit Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Channing Tatum. Das heißt also gleich zur Eröffnung nächsten Donnerstag am 11. haben wir schon den ersten großen Aufmarsch an Stars in Berlin. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drauf, wenn Berlin bunt ist und wenn Berlin so ein bisschen auch Hollywood abbilden kann. Miles Ahead im Bereich Berlinale Spezial ist ein Film von Don Cheadle und mit Don Cheadle. Bin ich sehr gespannt drauf. Ewan McGregor spielt mit und natürlich wird mit großer Spannung erwartet die neue Doku vom Skandal-Dokumentarfilmer Michael Moore und die heißt Where to Invade Next. Es geht aber nicht nur um Filme auf der Berlinale. Schon seit 2-3 Jahren merken wir deutlich, dass auch die Berlinale das Thema Serien immer ernster nimmt. Auch in diesem Jahr wieder stark vertreten auf der Berlinale. Und dazu hat Thomas Heiler, der Kurator der Berlinale, einiges erzählt.
Auch zum zweiten Mal die Berlinale Special Series im Haus der Berliner Festspiele zeigen wir ein, zwei oder bei sehr kurzen Episodenlängen auch drei von highly anticipated, sagt man, glaube ich, Series. Schwierig, da was rauszuholen. Ich weise hin auf Cleverman aus Australien und Neuseeland. Das ist was ganz Besonderes. Das ist eine Entdeckung. Wayne Blair, auch ein Kinomann, Kinoregisseur, als Kinoregisseur, alter Bekannter bei der Berlinale, wirft einen dystopischen Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft. Wir haben The Writer aus Israel, das ist der neueste Streich der Homeland-Erfinder von Keshet, letztes Jahr False Flag, großer Erfolg bei uns gewesen. Wir sehen einen auf einem sehr, scheinbar sehr, sehr leichten und schwerelosen Format, beobachten wir den Alltag eines arabischstämmigen Serienautors in Israel. Die Kinder können schon längst die Muttersprache nicht mehr und er ringt um seine, auf der Welle des Erfolges ringt er um seine eigene Identität. Und vielleicht am meisten besprochen und in allen Vorausblicken uns schon von vornherein zugeordnet, sehr toll, dass Susanne Bier, alte Freundin des Festivals, zurückkommt mit ihrer Adaption von John le Carrés The Night Manager. Damit schließen wir diesjährigen Special Series ab. in der Hauptrolle und in der Titelrolle Tom Hiddleston.
Da möchte ich Thomas Heiler gern widersprechen, denn die am meisten diskutierte Serie der Berlinale ist natürlich Better Call Saul. Die zweite Staffel wird exklusiv auf der Berlinale. Die ersten 2 oder 3 Folgen, glaube ich, werden im Rahmen der Berlinale gezeigt. Da warten mindestens genauso viele Fans auch sehnsüchtig drauf. Gäste, die wir zu erwarten haben, einige hatte ich ja eben schon genannt. Michael Moore und Spike Lee zusammen mit Ethan und Joel Coen als große Filmemacher, auf die wir uns freuen können. Dann Leute wie Colin Firth beispielsweise, Jude Law. Hugh Laurie kommt auch, Dr. House, werden viele von euch kennen. Es wird eine Mischung sein, wie immer, aus einem ganz ordentlichen Anteil Hollywood und einem Anteil von Filmemachern, die man eher nicht so kennt und dann kennenlernt auf der Berlinale. Auch dafür ist das Filmfest ja da. Angeführt wird die Jury in diesem Jahr nun von einer Frau, die prominenter nicht sein könnte. Meryl Streep, Jurypräsidentin der diesjährigen Filmfestspiele. Und da hatte Dieter Koslig, der Festivalpräsident, auch was ganz Lustiges zu erzählen auf seine unnachahmlich stammelnde Art und Weise. Also er wollte erzählen eigentlich, dass man es recht einfach gehabt hätte mit Meryl Streep, die noch nie zuvor in einer Jury gesessen hätte bei einem Filmfest, aber sie wäre vor 2 Jahren das letzte Mal da gewesen und der Empfang in Berlin wäre so toll gewesen und die Geschichte wollte er erzählen und ist dabei aber so ein kleines bisschen ins Heddern gekommen.
Wer wirklich auch erheblich dazu beigetragen hat, dass Meryl Streep hier kommt, war ihr Auftritt vor 2 Jahren mit dem Kleid, was jetzt bei Rainer hängt, bei Rainer Rode in der Kinemathek ausgestellt, mit dem Kleid, was sie bei Rainer Rode hat liegen lassen. Also, mit dem Kleid, was in der Kinemathek ausgestellt wird im Rahmen der größten Schauspieler in der Welt.
Ja, was auch immer da abgegangen ist zwischen Rainer Rode in der Kinemathek und Meryl Streep, wir wissen es nicht genau. Offenbar hat sie ein Kleid bei ihm liegen lassen, sehr lustig. Auch in der Jury haben wir heute erfahren, Lars Eidinger, quasi als deutsche Vertretung, auch ein gern gesehener Gast hier in Eine Stunde Film. Freue ich mich sehr mit ihm in der Jury und auch noch bekannt in der Jury als Schauspieler Clive Owen. Den werden viele von euch aus dem Tom Tykwer-Film The International kennen. Da hat er mitgespielt, damit ist er eigentlich auch, kann man ruhig so sagen, bekannt geworden. Das also quasi so als erster Überblick über die Berlinale 2016. Ich habe hier noch, ihr hört es im Hintergrund, ihr hört es so ein bisschen rascheln, ich habe hier noch einige Zettel mehr, wo ich die ganze Zeit überlege, was davon stopfe ich noch in euch rein. Wir müssen es aber auch nicht unbedingt übertreiben, denn ab nächster und dann vor allen Dingen übernächster Woche reden wir ausführlich über die 66. Filmfestspiele von Berlin. Übernächste Woche dann quasi inmitten der Berlinale unsere Berlinale-Spezialsendung. Möchte ich euch jetzt schon mal gerne ans Herz legen. Wieder, genau wie letztes Jahr auch, mit den beiden Kollegen Anna Wollner und Alex Soyer werden wir also zu dritt hier sitzen. Jeder wird was mitbringen, was er bisher auf der Berlinale schon erlebt hat. Da gibt es dann die Spezialsendung. Insofern soll es das für heute also quasi erstmal gewesen sein. Ein erster Überblick. 434 Filme sind es insgesamt, die auf der Berlinale gezeigt werden, in über 900 Vorführungen. Und das nur nochmal, um klarzumachen, dass die Berlinale tatsächlich eins der größten und auch wichtigsten Filmfeste auf diesem Planeten ist. Das dürfen wir ruhig mit ein klein bisschen Stolz so sagen. So, bisschen Gänsehaut vielleicht zum Abendbrot. Ja, so ein Viertelpfund, wenn es ein Scheibchen mehr sein darf, hätte ich. Sekunde.
Siehst du den Zaun da? Siehst du den Zaun vor dir?
Ja.
Bleib auf deiner Seite davon. Halt dich fern von meiner Tochter. Halt dich fern von mir. Dann haben wir keine Probleme.
Kurzes Synchronsprecherstimmenraten ist bei der Stimme eigentlich relativ einfach. Die Profis unter euch haben es sofort rausgehört. Ist natürlich die Synchronstimme von Jack Black. Und das mit der Gänsehaut zum Abendbrot eben war ernst gemeint, denn sein neuer Film heißt so. Im Original auf Englisch Goosebumps, bei uns auf Deutsch Gänsehaut. Und Jack Black spielt diesen Nachbarn, der da so ziemlich unflätig eben über den Zaun gebrüllt hat, dass man ihn verflucht nochmal, ihn und seine Tochter in Ruhe lassen soll und sich von ihnen fernzuhalten hat. Das ist für einen Teenager wie Zack Cooper natürlich genau das Richtige. Sag mal einem 16-Jährigen, was er nicht machen soll. Haha, funktioniert unheimlich gut. Der interessiert sich ab diesem Zeitpunkt natürlich gerade für die merkwürdigen Nachbarn, neben denen er frisch mit seiner Mutter eingezogen ist. er freundet sich mit der Tochter an, die es immer wieder mal schafft, so diesem strengen Vater ein bisschen zu entfliehen. Die beiden treffen sich so am Zaun und quatschen so ein bisschen miteinander. In der Schule allerdings ist Zack alleine, denn da geht Hannah, die schöne Tochter von nebenan, nicht hin, wird zu Hause von ihrem Vater unterrichtet und Zack findet das Ganze merkwürdiger und merkwürdiger, bis dann eines Nachts auch noch wirklich strange Geräusche aus dem Nachbarhaus kommen und Zack sich also quasi rüberschleicht ins Haus und mit seinem Kumpel Champ zusammen, der ein ziemlicher Schisser ist, versucht rauszukriegen, was in diesem mysteriösen Haus mit diesem mysteriösen Typen so gebacken ist. Die beiden kommen da also rein, im Dunkeln, stolpern, werfen ein Regal um, da fallen eine ganze Menge Bücher aus dem Regal und dann steht mit einem Mal auch Hannah wieder mitten im Raum.
Okay, ihr beide müsst sofort hier raus.
Ja, okay.
Halt, warte nur ganz kurz. Wir gehen noch zum Schulball nachher und wie wär's, wenn du mitkommst und bring eine Freundin mit? Ist auch völlig egal, wie sie aussieht.
Habt ihr ein Buch geöffnet?
Ja, hab ich. Tut mir leid. Es liegt hier irgendwo. Es ist runtergefallen. Und ich stelle es wieder zurück und dann lassen wir dich in Ruhe. Da ist es.
Nein, nicht aufmachen!
Keine gute Idee gewesen, dieses runtergefallene Buch zu öffnen, denn kaum liegt es aufgeschlagen auf dem Boden, entwickelt sich so eine Rauch- und Nebelwolke und aus dem Buch heraus, geformt aus den Buchstaben quasi, steigt der grauenvolle Schneemann. Wir würden sagen, oder Reinhold Messner würde sagen, es ist der Yeti. Was ist passiert? Die beiden sind, ohne es zu wissen, nicht in irgendein Haus eingestiegen von irgendeinem strangen Vater, der einfach nur seine Tochter vor 16-jährigen Jungs beschützen will, sondern die beiden sind eingestiegen in das Haus des berühmten Autoren R.L. Stein. An dieser Stelle des Films verschwimmen Realität und Fiktion ein bisschen, denn R.L. Stein, das ist der Typ, den Jack Black spielt, den gibt es wirklich. Das ist ein wahnsinnig erfolgreicher amerikanischer Autor, Romanautor, hat über 400 Millionen Bücher verkauft weltweit, nämlich genau dieser Serie, Goosebumps, Gänsehaut. Das sind Gruselgeschichten für Kinder und Jugendliche. Also R.L. Stein sagt selbst, gruselig, aber nicht zu gruselig. Das ist immer so die Vorgabe gewesen, mit der er all seine Geschichten geschrieben hat, über den furchtbaren Schneemensch und über so eine plappernde, lebendig gewordene Bauchrednerpuppe und so. Da gibt es ganz unterschiedlichste Geschichten. Und anstatt, dass man sich jetzt eine dieser Geschichten rausgesucht hat fürs Kino und daraus einen Film gemacht hat, hat man sich gesagt, ist doch viel lustiger, wenn wir einfach eine Geschichte über diesen Autor machen, dessen Gruselfiguren seinen Büchern entsteigen und sich selbstständig machen, ausgelöst durch diese beiden Teenies, die da nachts in das Haus eingestiegen und dieses Bücherregal umgeschmissen haben. Ist ein Film, der auch deutlich erkennbar für eine eher jüngere Zielgruppe gemacht worden ist. R.L. Stein hat bei der Arbeit an dem Film deutlich mitgewirkt und gesagt, okay, wenn ihr da einen Film über mich macht und über meine Geschichten, dann muss dieses Credo gruselig, aber nicht zu gruselig, unbedingt eingehalten werden. Und das wird im Film auch gemacht. Das heißt, wenn ihr dann so einen Werwolf seht im Film, dann ja, dann ist der ungefähr so gruselig wie ein Gänseblümchen, ne? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt so ein paar Schreckmomente im Film durchaus. Ich habe drin gesessen und gedacht, ach schade, es fängt eigentlich irgendwie alles ganz cool an. Und auch diese Geschichte ist ja ganz spannend mit den aufgeklappten Büchern, wo die ganzen Monster raussteigen und diese Gruppe, diese drei Jugendlichen, die beiden Jungs, das Mädel Hannah und der Vater, dann der Autor, gemeinsam versuchen in dieser chaotischen Nacht, in der diese ganze Kleinstadt von diesen aus den Büchern gestiegenen Monstern heimgesucht wird, das wieder in den Griff zu kriegen. Gute Geschichte. Teilweise, wie gesagt, sind diese Monster dann aber doch so niedlich, dass man sich denkt, ja, hätte so eine kleine Prise mehr Horror tatsächlich vertragen können, dann wäre es auch für die Älteren noch besser geworden. So, natürlich alles in 3D, so wie heute Filme gedreht werden, lebt komplett von Jack Black, der diesen Autor, diesen durchgeknallten Typen, diesen overprotecting Vater und diesen wahnsinnigen Romanautor wirklich toll spielt. Der Rest drumherum läuft so unter, kann man sich angucken, muss man aber nicht unbedingt, ist also quasi eure Entscheidung. Wenn man so Fantasy-Zeugs mag, grundsätzlich würde ich eher sagen, kann man gut mal machen, aber wenn ihr jetzt den Trailer nur gesehen habt und da erwartet, dass es da wirklich gruselig zur Sache geht, dann schraubt eure Erwartungen ein klein bisschen herunter, ist das, was ich dazu zu sagen hätte. Ab übermorgen ist der Film im Kino, im Original heißt der Goosebumps, auf Deutsch heißt der Gänsehaut.
Die Radio Wissen.
Film News.
Wenn die Serie unter den Film leidet. So kann es natürlich auch gehen, wenn man als gefeierter Komödienfilmstar irgendwann keine Zeit mehr für die ursprüngliche Sitcom hat. Vor diesem Problem steht aktuell Comedy-Granate Melissa McCarthy. Seit ihrem Kinofilm Brautalarm kann sie sich vor Aufträgen nicht retten, dreht einen Film nach dem anderen und hat nebenbei auch noch großen Erfolg mit der TV-Serie Mike and Molly. Was viele vergessen und sie vielleicht auch, alles fing bei ihr mit den Gilmore Girls an und die würden nun gerne mit ihr die 8. Staffel drehen. Das Problem? Mrs. McCarthy hat so gut wie keine Zeit mehr für den Ursprung ihres Erfolgs. Die Produktion stockt, über die Rückkehr von McCarthy hält man sich dort extrem bedeckt. Vielleicht wird es am Ende nur ein Cameo-Auftritt, vielleicht gar keine 8. Staffel, sondern ein Gilmore Girls Spielfilm. Man versucht offenbar, sich nach dem Star zu richten. Der dreht derweil Filme, schreibt Drehbücher, führt Regie und entwirft eine eigene Übergrößen-Klamottenlinie. Für Melissa läuft's auch ohne Gilmore Girls. Hashtag Römisch 8. Das ist zurzeit gerade genau der Hashtag, nach dem Star Wars Fans im Netz suchen sollten. Die Darsteller von Star Wars Episode 8 können es nämlich zurzeit gerade gar nicht mehr erwarten, endlich mit dem Dreh des nächsten Weltraumabenteuers anzufangen. Gerade mal 2 Monate nach dem mega erfolgreichen Kinostart von Das Erwachen der Macht wird es in absehbarer Zeit weitergehen. Daisy Ridley, John Boyega, Carrie Fisher und andere twittern zurzeit nichts anderes. Alle sind super aufgeregt, schreiben zum Beispiel, dass sie das neue Drehbuch gerade in der Post hatten und posten lustige Fotos. Gespoilert wird von den Stars selbst natürlich nichts, also könnt ihr ruhig suchen. Hashtag Römisch 8, also V-I-I-I. Blick hinter die Kulissen? Kein Problem. Wer schon immer mal gucken wollte, wie eigentlich die ganzen massiven Spezialeffekte in Jurassic World zustande gekommen sind, kann das jetzt ganz ohne Probleme machen. Die Effektfirma Industrial Lights and Magic hat ganz offiziell ein sehr cooles Making-of-Video ins Netz gestellt, das ihr problemlos in den bekannten Videosuchmaschinen finden könnt. Es ist ein 3-minütiger Zusammenschnitt verschiedener Szenen des Films. Darin wird zuerst immer die Originalszene gezeigt und dann, wie Schauspieler, Umgebung und Dinos hineinimplantiert wurden. Ein spannender Blick hinter die Kulissen eines Blockbusters, den die Macher sonst oft nicht so bereitwillig gewähren. Bis zu Teil 2 der Dino-Neuauflage ist derweil noch Geduld gefragt. Erst 2018 soll der Film kommen, dafür aber wieder mit Chris Pratt in der Hauptrolle.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
D-Radio Wissen heißt es ja übrigens nicht rein zufällig, ne? Wir könnten ja auch D-Radio Vermuten heißen oder D-Radio Schätzen oder D-Radio Glauben. D-Radio Wissen heißt ja das bei uns, weil wir gerne wollen, dass ihr was wisst. Deshalb sagen wir euch Dinge, von denen wir glauben, dass ihr sie wissen solltet. Noch besser ist aber, wir schicken euch wohin, damit ihr selber Sachen wisst vor Ort. Sie seht und sie nicht einfach nur blind glauben müsst. Und wenn ich ihr wäre, würde ich jetzt ein bisschen reinhauen und ganz schnell auf dradiowissen.de/tapfertypen eine Bewerbung abschicken für unsere erste große Aktion von vielen großen Aktionen, die kommen, in der ihr euch bewerben könnt, mit einem Polarschiff durch die Antarktis zu fahren und euch in einer Forschungsstation eben selbst ein Bild vom Klimawandel zu machen. 2 Wochen lang seid ihr da unten am südlichsten Ort unseres Planeten und könnt da mitarbeiten und uns jeden Tag auch darüber berichten. Dazu müsst ihr uns nur sagen, warum ihr ein tapfer Typ seid. Das Ganze geht, wie ich eben schon gesagt habe, bei uns im Netz. Einige Bewerbungen kommen da rein im Stundentakt, mehrere hundert schon. Jonathan Kujat, 25 Jahre alt, aus Düsseldorf, hat zum Beispiel in seiner Bewerbung geschrieben: Ich will in die Antarktis, weil ich mir erhoffe, den Ernst des Klimawandels zu erleben und dadurch selber aktiver zu werden. Aktiver werden, vor allem in Hinsicht auf Maßnahmen gegen den Klimawandel. Guckt einfach nach deradiowissen.de/tapfertypen, bewerbt euch und mit ein bisschen Glück seid ihr derjenige oder diejenige, den oder die wir für 2 Wochen in die Antarktis schicken, in eine Forschungsstation, wo ihr euch selbst überzeugen könnt von dem, was der Klimawandel bedeutet. Aber als Rausschmeißer für heute, ich habe es eben schon angedroht, ein Fernsehtipp. Ich gucke ja immer zwischendurch mal, ob irgendwas in der Glotze kommt, was ich euch empfehlen kann. Neben all dem Dreck und dem Mist und dem Rotz, der da kommt, gibt es manchmal Filme, da glaube ich nicht, dass die wirklich im Fernsehen gezeigt werden. Schreibt euch bitte auf, Samstagabend, also jetzt kommenden Samstag, 6.2., 22.15 Uhr auf ZDF Neo, Young Guns. Kein Witz. White Oaks, New Mexico, 1878. Um seine Ländereien und Herden vor dem lokalen Mob zu verteidigen, hat der Kaufmann John Tunstall 6 junge Revolverhelden angeheuert. Und die werden gespielt von Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips und Charlie Sheen. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Das war diese ganze Zeit so mit Flatliners, falls ihr euch erinnert. So in den 80ern gab es eine Menge Filme dieser Art. Der ist von 88. Samstagabend 22.15 Uhr. Young Guns. Ich bin Tom Westerholt und raus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.